Roommates dieses Landes. Es ist soweit, AWFNR ist wieder am Start und ich bin diese Woche nicht am Start, weil ich lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen in Newport Beach am Strand und wollte, also ihr kennt ja das Spiel ein bisschen, ich wollte unser Sexleben ein bisschen auffrischen, deswegen mache ich manchmal einen Partnertausch. Und heute, ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind, ist Christian Ulmen zu Gast. Ich bin Die Hard Fan, die neue Staffel Jerks kommt diesen Freitag nicht ins Kino, sondern zu Join, dem sensationellen Service von ProSiebenSat.1 Media AG. Nein, also wirklich im Ernst, Join ist der absolut geilste Scheiß, den ich je gesehen habe. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Christian Ulm und Faria, dem in sensationell, also ich, es ist sehr Fremdschämen, aber auch unfassbar krass geil. Und glücklicherweise hat Christian sich bereitgestellt, mich zu ersetzen diese Woche. Und das hören wir uns jetzt an. Im Karriere-Podcast für Berufsjugendliche, für von zwei Halbweisen, heute nur ein Halbweise. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ganz normal. Eine kleine Erinnerung, stellt euch diese Notification an. Und zwar nicht nur in Spotify oder Apple Podcast oder Overcast oder wo auch immer ihr das hört, sondern dann auch im Telefon, damit es quasi hochpoppt. Weil wahrscheinlich werden wir nächsten Dienstag um 16 Uhr releasen, aber vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht auch ein bisschen anders. Vielleicht gibt es auch ein kleines Gutzel zwischendrin. Also wenn ich du wäre, würde ich diese Erinnerung genau jetzt anschalten. Und ausgezeichnet sind wir mit einer goldenen Henne und präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
Da bin ich jetzt aber gespannt. es ist morgen, so viel vielleicht zur Einordnung. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche sprechen. Das hat allerdings nicht geklappt aus gesundheitlichen Gründen bei meiner Gästin, bei meinem Gast. Ich habe keine Ahnung. Man labert immer so viel am Anfang, weil man immer versucht, den Moment hinauszuzögern, dass man die Chance verpasst, zu erkennen, wer es ist. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich gleich einfach kurz sagen. Es ist eine Frau.
Nee. Heiner?
Bitte?
Nee, ich bin keine Frau.
Du bist... Oh Gott.
Nee, aber jetzt also nicht, dass ich wüsste. Also, nee.
Oh, ich hab's.
Na?
Nee, wir müssen uns ein bisschen länger unterhalten.
Okay.
Wie ist es dir denn ergangen am Wochenende? Hast du dich richtig auskurieren müssen oder?
Ja, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Schüttelfrost.
Oh. Und hattest natürlich dann das Gefühl, dass du dir Covid geholt hast.
Ich bin geimpft, zweimal sogar.
Ja.
Aber ich habe gedacht, ich hätte die normale Influenza und habe mich darauf testen lassen, hatte aber auch da keinen wirklichen Erfolg. Aber dieses Schüttelfrost-Erlebnis, das hatte ich eine ganze Nacht lang. Shit. Und ich fror wie noch nie in meinem Leben.
Ach, und Christian, das tut mir so leid für dich.
Scheiße, kann nicht. Ich habe mir immer überlegt, wie kann ich so ein bisschen motivieren. Man dachte, ich kann ja auch nicht meine Stimme verstellen, das wäre ja auch unfair. Ne?
Aber
Stimme verstellen wäre ja unfair, das wäre ja nicht redlich.
Nee,
aber woran hast du es denn erkannt jetzt?
Du hast wirklich ein einzigartiges Singsang in der Stimme und ich hätte jetzt auch Klaas drücken können, weil Klaas sich manchmal in gewissen Momenten, ich weiß nicht, ob dir das selber schon mal aufgefallen ist, imitiert. Also da hat er, glaube ich, ganz unbewusst, verfällt er dann in so einen Duktus, wie du ihn benutzt, wenn Situationen sich anbieten, die sehr typisch derer sind, die du so durchlebst und all dem, was du machst. Und dann hat er dein, aber das war mir nicht klar genug. Mir ist aber schon unangenehm genug, dass ich gesagt habe, du bist eine Frau.
Ja, das ist, weil ich musste mich räuspern und dachte, wenn ich mich jetzt räusper, ich hab da gedacht, ich mach's mit einem anderen Sound. Hab so gemacht.
Ja, das
einfach, damit man mich nicht schon am Räuspern erkennt. Ach, schade. Ich hätte so gern mit dir jetzt, du hättest so rumgeraten und ich hätte erzählt von früher, als du noch lange Haare hattest und wir uns wie auf den Fluren gesehen haben. Und hätte erzählt von deinem überdachten Motorrad und so und du hättest gefragt, wer ist der Typ?
Oh, ey, krass. Das Verrückte. Daran erinnerst du dich?
Du hattest doch so ein Motorrad mit so einem Dach. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Kindergefährt. Also so ein, wo nur ein Mensch reinpasst, nee, oder?
Zwei hintereinander.
Zwei hintereinander.
Ja, das war so ein Twizy, heißen die.
Von so einem französischen Fabrikat, ne? Französisches Fabrikat.
Französisches Fabrikat, genau. Und ich habe doch mit der Frau Schöneberger damals so eine E-Mobilitätskampagne gemacht für diesen Hersteller und sie hat ein richtiges Auto gekriegt, aber die Autos waren damals wirklich, ich weiß nicht, ob man das sagen sollte, aber ich fand die grundsätzliche Haltung damals gegenüber E-Mobilität schon gut und habe aber gedacht, die Autos, gehen nicht. Und dann habe ich dieses Ding
entdeckt. Bist du immer noch E-Mobil? Wir hatten uns beim letzten Mal unterhalten, E-Mobilität nicht auch schwierig ist und so. Und du sagtest noch, egal welchen Schritt du gehst, du denkst, du gehst einen Schritt in die richtige Richtung, ist auch schon wieder falsch. Jeder Versuch, nachhaltig zu sein, der dann doch wieder um die Ohren gehauen wird, nicht nachhaltig genug und so. Aber ich glaube, besser kann man es jetzt nicht machen, als mit E-Autos. Oder? Also klar, man kann zu Fuß gehen und
Man kann zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, genau. Da glaube ich auch, ist was möglich. Aber ich glaube auch nach wie vor ist es so, dass du in einer Situation, in der man sich gerade befindet, egal wer irgendwie versucht, einen Schritt voranzugehen, ist der Erste, der natürlich auch ein Bein gestellt wird, weil er gesagt hat, warte. Der da vorne, der haut uns jetzt zu schnell ab, da müssen wir mal ganz kurz hin, müssen wir mal ganz kurz erlegen. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das richtig ist. Ich habe sogar mir Solar-Dings
gefunden. Ich auch.
Ja.
Ich auch.
Solarpanels aufs Dach gepackt und ich bin froh, dass ich das kann und ich bin total, man hört auch immer so ein ganz leichtes Brummen, weil ich sitze in meinem Keller, wenn ich Podcast aufnehme, wenn wir mal ganz leise sind.
Hörst du das? Ich höre das nicht.
Nee, gut, was aber brummt das, da denn? Das ist die Batterie, die
Notstromaggregat oder was ist das?
Das ist mein V8 Notstromaggregat, das ich aus einem alten Containerschiff rausgebaut habe, was mit Schweröl fährt.
Wieso, was brummt denn da?
Ach, ist die Batterie, die lädt.
Ah ja. Habe ich auch. Ich habe auch eine Batterie und Solarzellen und ich muss die Batterie sogar aufstocken, weil die Solarzellen so viel Energie produzieren, dass die Batterie immer voll ist und sie noch viel mehr speichern können.
Ach krass.
Und ganz viel Strom ins Netz zurückfließt, wo man dann 100 Euro kriegt am Ende des Monats. Aber das ist toll. Hast du auch so eine App, worauf du sehen kannst, wie viel Strom du gerade über deine Solarzellen, ist das nicht fantastisch? Ich habe Tage, da sind es 97% des Stromverbrauchs zu Hause über die Solarzellen.
Das ist, ich glaube, dann hast du wesentlich mehr Solarzellen als wir.
Nur an sehr guten Tagen, wenn es wirklich richtig die Sonne durchkracht.
Ja, ich habe festgestellt,
so 60.
Ich habe festgestellt, es gab einen planerischen Fehler und da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dafür selber verantwortlich machen muss oder die Menschen, die mich beraten haben, als wir das da oben aufs Dach gesetzt haben. Auf der Seite, wo die Sonne quasi voll drauf ballert, also da, wo logischerweise noch die Solarzellen sind, ist auch der Schornstein. Und mit dem Verlauf der Sonne wächst natürlich, also wird der Schlag des Schattens des Schornsteins immer länger über diese Diagonale des Solardaches. Und das ist dann manchmal ärgerlich, wo ich mir denke, so Mensch, da ist nicht alles rausgeholt. Aber ich frage mich, warum ich das nicht schon viel eher gemacht habe, weil das ist so ein dieses Gefühl, seinen Strom selber zu produzieren, ist ein unglaubliches. Man hat so man macht eigentlich nichts und trotzdem funktioniert alles. Und ich liebe es, dass man da sitzt und genau wie du auch sagst, so manchmal reingeht, so wie war denn der heutige Tag? Wo war ich denn positiv, wo war ich negativ? Und dass man auch dann anfängt zu gucken, wann sind denn die Peaks, also wann steht die Sonne am besten für die Solaranlage, wo am meisten Strom produziert wird und was macht man dann am besten? Also ist das denn der Moment, wo man irgendwelche großen Gerätschaften einschaltet, weil dann irgendwie die Wäsche gemacht werden muss oder weiß ich nicht was, aber ich finde, es macht wahnsinnig Bock, sich darüber Gedanken zu machen. Und deswegen bleibe ich auch dabei, es macht mir persönlich und privat eher Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, was ich verbessern kann. Und wenn andere damit ein Problem haben, dann sollen sie gerne ein Problem damit haben, aber das muss ich nicht zu meinem machen.
Ja, und neben dem Umweltaspekt und dem ich blase kein CO2 in die Luft und ich verhalte mich nachhaltig, ist es, das streift das, was du sagst, auch ein Gefühl von Autonomie. Also
voll.
Es ist auch dieses, ich bin total unabhängig. Wenn morgen das Netz zusammenbricht, dann habe ich, na gut, die Batterie wird relativ schnell leer sein, aber dann habe ich über die Sonne was vorgespeichert. Ne? Und ich habe sogar, um dieses Gefühl noch weiter zu kitzeln, mir eine Brennstoffzellenheizung angeschafft und heize quasi mit Wasserstoff im Keller. Und das Tolle ist, dass da auch Strom bei zusätzlich produziert wird. Also die überschüssige Energie, die über die Brennstoffzelle beim Heizen hergestellt wird, die macht Strom. So, das, und damit bist du fast gänzlich unabhängig. Du brauchst ein klein bisschen Gas, um diesen chemischen Prozess in Gang zu bringen. Aber ja, Brennstoffzellenheizung, das lohnt sich. Dann hast du bist du auch unabhängig von dem ganzen Öl und Gas? Und ich weiß nicht, heißt
das,
also
hat sich doch schon gelohnt. Danke, dass du dich eingeschaltet hast. Ich würde jetzt die restliche Zeit mal gut. Brennstoffzelle.
Ich habe neulich jemanden gehört in einem Podcast, der mit Holz heizt. Und dann dachte ich, und der fühlte sich so nachhaltig dabei, aber das ist doch nicht wirklich nachhaltig, oder? Ja, Holz macht erstens die Luft wahnsinnig dreckig, dieses Verbrennen von Holz. Man denkt immer, es sei irgendwie gemütlich und das haben die Leute früher auch gemacht. Das macht unfassbaren Dreck. Und Holz ist ja auch irgendwann... Irgendwann sind die Bäume ja auch weg, ne?
Ja, nicht nur das, sondern das, was du ja, das ist ja der glaube ich, der, also jetzt ist, das Schöne ist, mit Paul habe ich auch immer dieses gefährliche Halbwissen, was wir teilen. Ich habe das Gefühl, das könnte auch sowas hier werden. Das
Nein, bei mir nicht. Bei mir ist es 100% Wissen.
Bei dir also, ist es wasserdicht. Ja. aber ich glaube, beim Holz ist es auch so, dass das, was quasi an Schadstoffen im Holz gespeichert wird, also all das, was das Holz aufgenommen hat in einem Lebenszyklus, wenn du es verbrennst, wird das wieder freigesetzt oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Siehst du
das? Ja, aber das.
Das will
aber ich. Also, da muss man, Jörg Kachelmann auf Twitter empfehle ich da. Jörg Kachelmann auf Twitter postet ungefähr alle 3 Stunden irgendeinen Kamin, fotografiert auf den Dächern und sagt da, und listet auf, was da wieder alles in die Luft geblasen wird. Und man hat ja dieses Gefühl bei Kamin und man verbrennt was und Lagerfeuer, dass das was Natürliches. Also, denkst du an Jugendfreizeit und Stockbrot und so. Ja, aber es ist wohl richtig. Du hast nie Stockbrot ins Feuer gehalten.
Einmal haben wir bei Frau Bünger, meiner damaligen Lehrerin in der, was war denn das, 7., 8. Klasse irgendwie. Nee, warte, das muss, ich kann es dir sagen.
Bünger?
Frau Bünger, ja, 1990.
Hast du noch Kontakt zu Frau Bünger?
Nee, nicht. Aber ich überlege, das war nämlich 89, weil Wind of Change von den Scorpions war der Song schlechthin, den wir da gehört haben. Da haben wir
beim Stockbrot.
Das muss 5. Klasse gewesen sein sofort. Und die hatte ein riesen Grundstück, so auf den Feldern da hinten irgendwo bei uns. Und dann haben wir da Feuer gemacht abends und Stockbrot gegessen. Und ich fand den Teig aber roh so geil, dass ich danach die ganze Nacht kotzend bei Frau Bünger im Badezimmer über dem Klo hing.
Wirklich.
Und alle hatten die Zeit ihres Lebens. Und Winterscheid hat über dem Klo gehangen, weil er dieses Stockbrotteig da roh essen musste. Ich Idiot. Ich habe immer schon Sachen ausprobieren wollen, die keiner machen wollte.
Aber googelst du Frau Bungert manchmal? Guckst du manchmal, ob die noch lebt und so? Googelst du manchmal deine Lehrer?
Nee, ich glaube, die ist noch an der Schule. Manchmal habe ich so, ich hatte letztens einen ganz guten Moment hier bei Wer stiehlt mir die Show, ging es darum, was ist ein Vieleck? Und dann fiel mir das Wort Polygon ein und ich hatte Mathe-Leistung damals. In der Oberstufe und aber nur ein Jahr und bin dann sitzen geblieben und habe dann Herrn Fels einfach random gegrüßt. So, der müsste mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, ob er hoffentlich tue ich ihm jetzt nicht Unrecht, nicht, dass er das hier auch hört. Ich weiß nicht, ob er schon in Rente ist, aber er könnte schon in Rente sein, aufgrund dessen, dass ich schon so lange aus der Schule bin und er damals schon so in den späten 40ern war, glaube ich. Und Herr Fels hat sich dann über Ecken, wie das dann so auf dem Dorf da bei uns ist, wo ich herkomme, über Ecken bei meinem Neffen gemeldet und gesagt, dass die Grüße angekommen sind und dass er das sehr toll fand, dass ich ihn gegrüßt habe, weil auch wenn ich damals sitzen geblieben bin bei ihm in Mathe-Leistung, ist doch auch für viele vielleicht schön zu sehen, weil das aus meinem Leben was geworden ist und nur weil man einmal sitzen bleibt, es nicht heißt, dass das Leben vorbei ist. Und dann dachte ich mir so, das fand ich ganz süß, dass Herr Fels sich dann über... Ich weiß gar nicht, wie die Dame hieß, die sich dann bei meinem Neffen gemeldet hat, und dann hat dann mein Neffe sich bei mir gemeldet. Aber da ist immer so, da unterschätzt man manchmal, glaube ich, auch so die eigene Reichweite. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber man grüßt dann so random jemanden im Fernsehen und auf einmal kommt dann irgendwie ein Gruß zurück an. Aber gleiche Geschichte, gleiche Schule, mein Neffe, Abi-Feier. Da bin ich ganz stolz zu meinem Englischlehrer damals gegangen, Herr Dr. Eich. Bei dem ich dann in der nachfolgenden Stufensituation, also wo ich quasi sitzen geblieben bin und in der neuen Stufe dann Englisch Leistung hatte. Und dann bin ich zu Dr. Eich gegangen und habe gesagt, Herr Eich, wie geht's Ihnen denn? Und dann hat er mich angeguckt und meinte, Entschuldigung. Dann habe ich gesagt, na, Sie wissen ja wohl, wer ich bin. Und dann hat er gesagt, so, Entschuldigung, helfen Sie mir auf die Sprünge. Und dann bin ich schon so richtig im Erdboden versunken und dachte mir so, oh mein Gott, wie arrogant von mir zu glauben, dass er weiß, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, Winterscheid. Und dann guckte er mich an und mit so großen Augen, so im Sinne von weiter. Und ich so, Joachim, Joko, Winterscheid? Also, sorry, da klingelt bei mir gar nichts, hat er gesagt. Und hat mich einfach stehen lassen. Und ich dachte mir so,
meinst du nicht, er hat das vielleicht mit Absicht gemacht, weil er dachte, dem zeige ich es jetzt. Der mit seinem Twizzy.
Du hast ihm so richtig die Ratlosigkeit in seinem Gesicht angesehen.
Oh,
und das war mir dann so unangenehm, dass ich dann auch einfach den Raum verlassen habe und dachte mir, das gibt's gar nicht. Aber ich liebe es, dafür nach Hause zu kommen, weil es einen immer so wahnsinnig erdet.
Ja, aber glaubst du, dass diese Attitüde, hey und wie toll und nur weil man einmal sitzen bleiben ist nicht schlimm und da wird ja trotzdem was aus einem aus Lehrermunde so spät so nachgelagert, ist es ja sehr einfach, ne? Aber hat der damals ähnlich locker mit diesem Thema hantiert oder hattest du wegen des Sitzenbleibens dann ein schlechtes Gefühl? Dich?
Nee, bei ihm war es tatsächlich so, das war fast ärgerlich, weil ich hatte 2 Sechsen in der Klausur, die wir geschrieben haben. Und ich dachte mir, okay, ja. 2 mal eine 6, das wird eine 6 sein. Ein Leistungskurs ungenügend heißt sitzen bleiben. Das heißt, so wie ich ticke, habe ich sofort das Gas aus dem Schuljahr genommen und habe easy gemacht. und habe einfach mal so, komm, wird schon irgendwie mäßig. Und dann hat er mir aber, da muss man jetzt fast sagen, der Blödmann hat mir eine 5 gegeben auf dem Zeugnis, weil er hat gesagt, Winterscheid, auch wenn Sie jetzt nicht derjenige waren, der hier alles verstanden hat, Sie haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir eine gute Zeit hatten. Deswegen, ich will Ihnen keine 6 geben, ich gebe Ihnen eine 5.
Das heißt, du wärst durchgekommen?
Hätte ich gewusst, dass ich eine 5 bekomme, wäre ich halt durchgezogen. Ja. So, dann wär ich weitergegangen. So. Und so musste ich das Jahr wiederholen, weil ich dann leider Gottes im 2. Leistungskurs auch eine 5 kassiert habe. Und dementsprechend dann nicht in der Lage war, da weiterzumachen. Da hatte ich nämlich dann bei auch Herrn Eich, dem gleichen, bei dem ich dann danach Englisch hatte, hatte ich Geografie-LK und das war amtlich. Das habe ich auch unterschätzt, was das heißt. Aber
ich hatte
mein
das
Gott.
Auch mal bei Herrn Dr. Wilde, das ist mein sehr geschätzter Deutschlehrer gewesen, den hatte ich auch mal so erwähnt, öffentlich, und der hat sich auch zurückgemeldet, ähnlich wie dein Lehrer, mit einem Brief, und ich habe bis heute nicht geantwortet. Kennst du das, wenn man sich so Zeit nehmen will für eine Antwort und du sagst, da muss ich mich mal richtig hinsetzen und dem mal zurückschreiben, dann mache ich morgen. Und dann machst du es morgen aber auch nicht und dann vergeht eine Woche und dann denkst du, okay, jetzt muss der Brief aber richtig, richtig gut sein, dass du sozusagen die Zeit kompensierst über den Inhalt, und dann mache ich ihn nächste Woche, habe ich nochmal, und das geht jetzt wirklich seit 3 Jahren, schreibe ich, habe ich ihm nicht zurückgeschrieben. Kennst du das auch, dass man sich das nicht, dass man so einmal, ich hatte das auch mit dem Patenonkel von meinem mit dem Vater von meinem Patenkind, habe ich einmal vergessen zum Geburtstag ein Geschenk, und dann war es mir beim 2. Geburtstag so unangenehm, dass ich den Geburtstag davor vergessen habe, dass ich an dem Geburtstag dann auch mich nicht meldete, weil es mir einfach so, und dann auch 3 Monate, und dann staut sich sowas so auf und irgendwann hast du so eine Schuld an Jahren des sich nicht meldens. Das passiert mir andauernd aus Scham, ja. Sich nicht melden und.
Da bin ich ganz schlecht drin, wenn es eine Auseinandersetzung gab und man dann so eigentlich alles geklärt hat danach und dann wieder so zur Normalität zurückfinden. Das kann ich ganz schlecht. Ich bin nicht nachtragend so. Also ich weiß, wenn man sich gestritten hat mit guten Freunden oder so, und dann kommt der Moment, dass man das irgendwie alles ausgesprochen hat und dann ist irgendwie auch alles cool, und 3 Tage später sollte man eigentlich nochmal telefonieren, um dann nicht so eine seltsame Stimmung aufkommen zu lassen. Aber diese Stimmung verstärkt sich halt mit jedem Tag, der ins Land zieht. Ja. Und ich habe aber auch Freunde, denen schreibe ich dann und die melden sich nicht zurück, und irgendwann entwickle ich dann aber auch so eine Trotzigkeit, irgendwie so, naja, ganz ehrlich, dann melde ich mich halt nicht mehr bei dir, dann meldest du dich jetzt halt mal bei mir, und dann passiert aber auch nichts, und dann kommt so eine ganz komisches Miteinander, wo dann aber genau so ein Geburtstag vom Patenkind, weil meistens sind sie dann auch die engsten Freunde, wo man dann irgendwie die Paten, wo mein Pate ist. Yeah. Wo dann so ein Geburtstag vom Patenkind dann zum Anlass genommen wird, Kontakt aufzunehmen. Sag mal, was wünscht er sich denn eigentlich? Und dann so eine ganz weirde Unterhaltung entsteht, wo beide merken, so totale Spannung auf beiden Seiten. Und dann kommt der beste Satz, man schickt dann das Geschenk, dann kommt noch dazu, dass man am Geburtstag dann irgendwie ein Video verschickt, ne, so hier, alles Gute. Und dann kommt der Moment, dass man sich dann schreibt, so, ja, hat es sich total gefreut, ja, das freut mich, wollen wir die Tage mal telefonieren? Ja. 3 Monate später nicht telefoniert. The awkwardness is back.
Ach, ja, ein kurzer Bypass gelegt und dann doch wieder Infarkt.
Werbung.
Hallo Paul, du sag mal, ich habe gerade so einen richtigen Snackhunger und musste an diese, ja, wie so Erdbeerchips und Bananenchips denken, die du mal dabei hattest, als wir uns gesehen haben. Wo kann ich die kaufen? Bitte verrat's mir, ich brauche die gerade unbedingt.
Meine liebe Hanna, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das sind die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und gefriergetrockneten Bananenscheiben von Koro. Bei Koro gibt's aber noch viel, viel mehr. Es gibt leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, was auch heißt, dass es eben weniger Verpackungsmüll gibt. Meine Lieblingsprodukte sind nicht nur die Bananen- und Erdbeerscheiben, sondern ich liebe vor allem auch die High-Protein-Snacks. Gain, no gain, no pain, wie auch immer man dazu sagt. Also alle Riegel, die Koro so im Sortiment hat, die finde ich wirklich mega geil. Aber Koro überzeugt mich nicht nur mit dem Geschmack, es ist wirklich immer das Leckerste vom Leckeren, sondern auch mit deren Werten. Es steht nämlich für Transparenz, weil die auf radikal transparente Kommunikation mit seinen KundInnen und MitarbeiterInnen und auch PartnerInnen setzen. Der nächste Wert ist Neugier. Coro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Kreativität, für mich durchaus wichtig, ist immer auf der Suche nach individuellen und außergewöhnlichen und vielleicht auch manchmal ungewöhnlichen Lösungen. Und mit dem Mut ist es auch nicht weit. Coro schreckt nämlich vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Über 1100 Produkte gibt es im Sortiment. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und ein extra für unsere AWFNR-HörerInnen. Also auch für dich gibt es mit dem Code Paul, P-A-U-L, alles groß geschrieben, P-A-U-L, 5% auf das gesamte Coro-Sortiment auf www.corodrogerie.de. Da wirst du gleich mal bestellen, oder Hanna?
Da wollte ich eh mal bestellen, weil ich gerne Nussmousse jeder Art im Haus habe. Ich kenne auch schon das leckere Pistazienmousse. Ich sag dir, du hast noch nie sowas Leckeres gegessen. Und mit einem Code bestellt sich's natürlich noch ein bisschen besser. Deshalb packe ich den Code und alle weiteren Infos auch nochmal für euch in die Shownotes.
Ende.
Ja, beim Brief, ich habe neulich ein Interview gehört mit einer Schriftstellerin, ich weiß nicht mehr welche, und die sagte, dass es ihr total leicht fällt, ein Buch zu schreiben, schreibt sie so runter und da hat auch eine hohe Schlagzahl an Veröffentlichungen, aber was sie nicht schafft, wo sie Jahre für braucht, ist tatsächlich Briefe schreiben, weil du ja beim Briefe schreiben auch jemanden konkret vor Augen hast, den du erreichen willst, ne? Und so ein Buch, das ist so an alle, schreibt ja ein Schriftsteller vielleicht sogar für sich erstmal oder so. Und so ein Brief, so ein Dialog treten und die Worte wählen und sich bei dem einen Menschen vorstellen, wie er die Worte jetzt aufnimmt und so, das ist irgendwie trickier als ein Buch zu schreiben. Das hat mich aber so ein bisschen beruhigt. Ich dachte, siehst du, wenn die Literaten das nicht mal schaffen, einen Brief zu schreiben, dann ist es ja okay, wenn ich meinem ehemaligen Deutschlehrer, wenn ich mir da jetzt auch ein bisschen Zeit lasse. Ich habe nur immer Angst, dass...
Weil, aber wie süß, dass er die eigentlich geschrieben hat, muss man ja mal
ja, sagen. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig. Und der schreibt in deutscher Schrift, also man sagt, glaube ich, altdeutsche Schrift in so umgangssprachlich, aber ich glaube, der richtige Begriff ist deutsche Schrift, also in Fraktur, ne?
Ja.
Und er versuchte das immer so ein bisschen, weil er weiß, dass wir hatten das auch bei ihm und ich war nicht so gut im deutschen Schriftschreiben. Und er versuchte immer dann in die moderne Schrift zu wechseln, aber du sahst diese, und das hat mich so an früher erinnert, dieses Schriftbild, diese deutsche Schrift von ihm. Aber alles das hat mich eingeschüchtert. Also vielleicht ist es auch so, dass man so diese alte Lehrerehrfurcht noch so in sich trägt und sich dann besonders Mühe geben will.
Aber vielleicht das dauert einfach, dann halt. Vielleicht musst du es einfach dann. Ich habe eine ganz schlimme. Hast du eine gute Handschrift? Also ist deine Handschrift?
Nee, null. Nein. Ich schreibe immer mit Maschine. Also auch denen, die mir per Handschrift schreiben, schreibe ich immer mit dem Computer zurück. Weil das kann man nicht.
Ich dachte mir jetzt, das hätte ich jetzt einfach gut gefunden, wenn du mir sagst, Maschine wäre dann Schreibmaschine für dich. Das hätte die Vorstellung hätte ich gut gefunden, wie du so stonkmäßig da im Keller sitzt und noch auf deiner Maschine rumtippst. Nee, aber ich habe auch eine ganz schreckliche Handschrift und neige aber trotzdem dazu. Weil ich bin auch ein totaler Freund von Schriftbild, also einen Brief zu sehen, der so in einem gleichmäßigen handschriftlichen Schriftbild existiert, hat was total Pleasendes für mich. Das liebe ich, das finde ich faszinierend.
Das stimmt.
Und versuche das immer wieder auch herzustellen mit meiner Handschrift und es ist mir noch nie gelungen, bis auf ein einziges Mal, wo wirklich eine Freundin von mir sogar gesagt hat, so wow, hast du das vorne reingeschrieben? Und ich so, ja, wieso? Und dann meinte ich, das sieht ja unglaublich aus. Und das jetzt kommt, da habe ich Tim Melzer zum Geburtstag ein Kochbuch von Steffen Hensler geschenkt. Und habe ihm vorne reingeschrieben, dass da wirklich tolle Rezepte drin sind in diesem Buch. Und habe das, weil ich wusste, dass Tim sich nicht die Mühe machen wird zu lesen, was da drin steht, wenn es nicht leserlich ist. Und da habe ich mich selber übertroffen in der Art, wie ich es da reingeschrieben habe. Und das habe ich nie wieder hinbekommen seitdem.
Ja. Ja, ich kann das auch nicht. Ich habe auch keine gute Schrift. Aber sag mal, wenn du eben sagtest, dann du bist nicht nachtragend, aber wenn es dann mal so Konflikte gab und so. Und ich habe neulich irgendwann diesen Podcast gehört von, da warst du bei Matze Hielscher zu Gast.
Ja.
Und da hast du auch erzählt, dass du in der Vorbereitung zu deiner aktuellen Show, dass es davor auch immer so Querelen, manchmal so, was ja auch normal ist, in der Firma gab. Und das habe ich mir nicht vorstellen können. Und auch jetzt gerade, als du sagtest, nicht, wie du bist, wenn du böse, also wenn du dich streitest, Weil du bist ja so ein sonniges Gemüt. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Schreist du dann laut rum oder bist du, also wie geht dir das,
wenn
du?
Nee, das ist ich weiß gar nicht, wie man das erklären kann. Und
ob schmollst du dann oder bist sehr still dann?
Nee, schmollen nicht so. Ich will nicht sagen, ich scheue die Konfrontation, aber ich versuche immer so lange wie möglich Konsens zu finden. Okay. So, und das meine ich wirklich ernst. Also ich bin keiner, der ein Problem damit hat, wenn es hart auf hart kommt, eine klare Kante zu haben. Aber ich versuche immer so, so sinngemäß der Klügere gibt nach, zu sagen, okay, verstehe ich, warum der Person das jetzt wichtig ist. Bis wo traue ich mich jetzt hier irgendwie von meinem Standpunkt abzurücken, damit wir hier irgendwie zu einem Punkt kommen. Weil ich ertrage nichts mehr als so Grabenkämpfe inhaltlicher Natur aus dem einfachen Grund, weil man einfach sich nur streiten will. So. Und dann ist es aber so, dass Klaas hat das mal so schön gesagt, wenn ich der Ferrari im roten Bereich werde, ja, dann sollte man in Deckung gehen.
Also das gibt's schon, ja. Dann kannst du laut werden oder schreist dann rum.
Sondern das sind dann eher so Grund. Also ich pack dann so richtig aus. Also das ist dann so die 25 Mal, wo ich halt versucht habe, Konsens zu finden. Die sind natürlich irgendwo auf meiner Festplatte noch gespeichert und du kannst davon ausgehen, dass die dann auch noch mit auf den Tisch kommen, weil das hat sich ja nie so richtig aufgelöst für mich, dieses Problem. Und dann ist es tatsächlich, ist eher unangenehm. Ich bin aber mir auch nicht zu schade, dann danach mit ausgestreckter Hand auf das Gegenüber zuzugehen und zu sagen, so ey, es war doch ganz gut, jetzt haben wir mal so ein richtiges Gewitter gehabt. Das ist ja auch, ich finde wirklich, dass ein richtiges Streitgespräch total bereinigend sein kann. Das kann sich ja richtig gut anfühlen. Aber
ja, vor allem, halt, wenn man dann niemand, wie du einen macht, auspackt. Also wenn man diesen Vorstrafenkatalog
als Vorstrafenregister noch mitbringt.
Also mitgesagt, ja, und da war das. Dann ist es wirklich,
das weiß ich
wirklich
doch ganz
reinigen.
Genau, du bist auch. Aber hast du das nicht auch? Ich meine, bei dir habe ich das Gefühl, weil ich glaube, meine Konstellation ist ja nochmal ein bisschen anders, weil ich ja dann in so einem Konstrukt von ganz vielen Leuten verhaftet bin, wo man immer schon auch gucken muss, so wie geht's wem und wer fühlt sich wie, womit. Beneide ich dann fast so eine Situation, wie du sie hast, wo ich das Gefühl habe, du bist ja eigentlich nur für dich selbst verantwortlich. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch?
Naja, also ich streite mich schon auch im privaten Kontext. wo die Haltung, hey, ich bin ja nur für mich verantwortlich.
Nee, so okay, aber privat wollte ich jetzt gar nicht streiten. Weiß, also wenn du entscheidest, eine Wasserstoffheizung in deinem Keller einzubauen, dann weiß ich nicht, ob das ein Zündstoff hat, aber so beruflicher Natur, weil privat würde ich dir jetzt gar nicht erzählen. Dafür wäre das der falsche Ort. Dann kann ich dir mal erzählen, wenn wir aufgelegt haben, wie das, da geht's richtig zur Sache. Aber beruflich finde ich das Schöne ja bei dir, dass man so das Gefühl hat, du hast dir da mit vielleicht weiser Voraussicht oder aber auch einfach dem Momentum nicht zu wissen, was du da so richtig vorhattest, eine Welt geschaffen, in der du der König bist, ohne das jetzt irgendwie zu ernst oder zu bildlich zu meinen, aber du bist so verantwortlich für dich und nur für das Produkt, was du willst. Das finde ich faszinierend.
Ja, aber du bist trotzdem, aber du bist trotzdem in einem Team immer unterwegs. Also du hast ein Autorenteam und da gibt's schon auch Streit. Also streiten wir uns wirklich auch stark um die beste Idee oder also im Falle von Jerks was erzählen wir jetzt und ist das überhaupt lustig oder haben wir das nicht schon 1000 Mal erzählt oder ist das jetzt nicht zu comedy-mäßig und so weiter. Also da gibt's schon Auseinandersetzungen. Schön ist es tatsächlich, da hast du recht, am Set nachher, wenn ich dann Regisseur sein darf, da sozusagen ist allen klar, der Regisseur hat das letzte Wort. Ne? Und da musst du auch gar nicht, es gibt ja Regisseure, die so dann schreien und so und ausfallend werden, das musst du gar nicht, weil es ist eh klar, dass du jetzt die Entscheidung triffst, weil auch so ein Tag sehr eng getaktet ist. Und das muss ich sagen, nach so vielen Jahren als Schauspieler, wo ich auf andere Regisseure dann angewiesen war und als weisungsgebundener Angestellter, der man ja ist als Schauspieler, so hören musste, das ist schon schön, dass man die Fronten dann gewechselt hat, ne? Und am Ende der Dreh halt so stattfindet, wie man sich das vorgestellt hat. Aber vorher, bis es dazu kommt, gibt's sehr viele Kämpfe, sehr viel und die finde ich aber auch richtig, weil sie auch immer von Leidenschaft zeugen. Autoren sind ja auch oft sehr leidenschaftlich, brennen für das, was sie geschrieben haben und so. Und wenn man damit nichts anfangen kann oder eine andere Idee hat, dann ist das eigentlich vorprogrammiert, dass es gleich eine gehörige Diskussion gibt. Und das ist aber auch sehr, sehr gesund, weil dadurch nochmal klar wird, was will man überhaupt erzählen, in welche Richtung gehen wir. Und was ich auch gut kann, ist hinterher Entschuldigung sagen. Da sind wir uns ähnlich. Also wenn ich da die Stränge schlug, kann ich auch Entschuldigung sagen. Wird mir auch oft vorgeworfen, dass ich das so als Joke erziehe. Also, weil ich mich so gut entschuldigen kann. Einfach immer die Sau rauslassen, weil ich hinterher sage, ja, Entschuldigung, war nicht so gemeint.
Ach, ich weiß aber auch noch, ich bin damals gefragt worden, ob ich Bock hätte, bei Jerks da mitzumachen. Und ich habe gesagt, es ist mir scheißegal was, auf jeden Fall will ich dabei sein. Weil ich es wirklich als, und das meine ich ganz ehrlich, bis heute noch, als Ritterschlag empfunden habe, dass man da ganz kurz sich selber spielen darf.
Aber dass es ein Cameo war, das war dir vorher gar nicht so klar, ne? Also
ich, ich kam ans Set damals da in Potsdam, das weiß ich noch, und dann meinte so, weißt du eigentlich, was wir heute drehen? Ich so, nee, ich habe keine Ahnung, ich bin offen für alles. Und meinte, du musst eigentlich nur einmal kurz hier durchs Bild gehen. Und ich so, bitte was? Dafür habe ich mir zwei Tage freigeschaufelt im Kalender, dafür, dass ich hier kurz durchs Bild gehen muss und Fari mir so einen Blick zuwirft wie, was macht denn der hier? Und es ist wirklich nur so drei Frames sind, wo ich wirklich dachte, das könnte ja der Beginn meiner Schauspielkarriere sein, dass ich endlich mal zeigen kann, was in mir steckt, weil ich die Art, wie du da drehst, auch so mochte, aber da fand ich's, da hatte ich genau dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Man hat sich gar nicht getraut, die Frage zu stellen, ob man vielleicht ein bisschen mehr machen dürfte.
Ja.
Und wie wir dann auch so in den Drehpausen dann irgendwie so zusammensaßen und man auch so gemerkt hat, hier Fari, der dann irgendwie in einer Tour mit dir dann irgendwie da rumfabuliert hat und man selber dann aufgrund seines eh schon sehr kleinen Auftritts, der dann auch so nicht minder wertschätzend, hoffe ich, gemeint war, aber einfach so, man hat das Gefühl, egal was ihr besprecht, ich kann gar nicht mitreden, weil ich bin so irrelevant für den heutigen Drehtag. Ich sollte einfach die Schnauze halten und zuhören und auf gar keinen Fall sollte ich jetzt irgendwie sagen, ich glaube, wie ihr es gerade, ist es gut, wie ihr es besprecht? Ich würde es folgendermaßen machen, weil man hatte so das Gefühl, ich könnte gar nicht ernst genommen werden bei der kleinen Situation, die ich da irgendwie ganz kurz mit meinem Antlitz füllen konnte, weil das ist tatsächlich, ich hatte immer wahnsinnig Bock auf Schauspiel. Es hat sich nie wirklich ergeben, also außer vielleicht in unseren Einspielern, wenn man dann irgendwie mal so ein bisschen fiktiv da irgendwie loslegen musste. Und dann weiß ich noch, dass ich damals bei Matti hier in diesem Der Nanny mitgemacht habe und Matti voll des Lobes gewesen ist. Und dann meinte, Joko, die werden dir danach die Bude einrennen. Christian, ich schwöre dir, bis heute habe ich nicht ein Angebot bekommen, außer für irgendeinen Sat.1-Filmfilm, wo ich gesagt habe, so, nee, sorry Leute, dann mache ich lieber keine Schauspielsachen, wenn ich einen Sat.1-Filmfilm spielen soll. Da war ich
gibt's einfach... Noch? Gibt's doch den Filmfilm? Gibt es
nee, den gibt's nicht. Ich nenne ihn einfach nur den Filmfilm.
Gefühlt, aber, ne?
Gefühlt. Gefühlt ist es ja seit genau, bei dem Wanderei sollte ich mitspielen oder so. Aber das war wirklich so die Freude, dass du gefragt hast, ob ich da rumkommen könnte. Ich weiß gar nicht, ob es von dir ausging oder von irgendwem anders. Aber ich bis heute rede ich mir ein, dass es dein persönlicher Wunsch war als Regisseur, mich in deinem Film zu haben.
Es war tatsächlich mein Wunsch und was ich aber nicht wusste war, dass das an dich gar nicht durchdrang, wie der Auftritt gemeint ist. Und ich sah in deinem Gesicht, als ich dachte, ja, du läufst nur einmal ins Bild. Ich sah in deinem Gesicht, ich wusste, okay, das hat dem niemand gesagt.
Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Ich habe die ganze Zeit wirklich immer nur gesagt, du kennst ja die tolle Frau, die sowohl um dich als auch um mich kümmert. Und ich habe immer nur gesagt, ey, pass auf, Linda, I don't care. Egal was es ist, ich mach alles. Und damit war aber, glaube ich, auch Linda, also mein Verhältnis ist so gut, dass sie wusste, ich muss ihm nichts erklären. Das meint er ernst, weil sowas sage ich nicht. So, der Satz fällt sehr selten in unserem Miteinander. Sie wusste einfach, egal was es ist, er wird glücklich damit sein. Und dann muss ich ihm nicht sagen. Aber das war dann wirklich so der Moment von, okay, also ja klar, kein Problem für mich.
Für mich war bei Jerks immer bei den Cameos die Idee oder ich fand wichtig, dass die Cameos so sind wie früher bei Letterman, wenn Brad Pitt reinkam und einfach ein Glas Wasser auf den Schreibtisch gestellt hat und wieder gegangen ist. Und der Auftritt dauert 10 Sekunden, noch kürzer, 5 Sekunden. Und der Zuschauer hat so ein, what? War das gerade Brad Pitt? So. Und so ist es gemeint gewesen, ne? dass du das Gefühl, wirklich gemeint gewesen, dass du das Gefühl, also sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Ist also außer man wolle Joko ärgern. So.
Ist das eine von deinen berühmten Entschuldigungen, wo alle sagen,
nein, so war es gemeint. Und das Ding ist, dass das ist auch so ein Streitpunkt auch mit der Redaktion im Vorfeld, weil ich hätte am liebsten alle Cameos so. Und dann sagen, nein, da haben wir doch einen Gast, da müssen wir doch was mit machen. Und ich sage, nein, das ist doch viel, viel stärker, wenn der Zuschauer das Gefühl hat, der ist doch nicht ernsthaft gerade Joko Winterscheid einfach nur durchs Bild gegangen. So ähnlich wie in Late-Night-Shows, dass dieser Cameo ja ein Running-Gag von der Institution war, dass ein Topstar reinkommt, der normalerweise dem du normalerweise den roten Teppich ausbreitest. Oder der kommt rein und schraubt eine Glühbirne in die Lampe und geht wieder so. Geht und so war das hier gemeint, ne? Das war die Idee. Ja, was sonst? Sonst gäbe es ja nur noch die Option zu sagen, wir wollen mal Joko ärgern. So, dem bieten wir eine Rolle an. Das haben wir durchlaufen. Aber wer will denn Joko ärgern? Also, die Idee ist wirklich gewesen, dass man diesen Zusch macht und der Zuschauer fragt, Moment mal, war das Joko Winterscheid? Und dann nochmal zurückspult und guckt, ja, er war's. Und so. Und,
Die meisten haben wohl nicht zurückgespult. Die meisten haben nicht zurückgespult. Ja, es gab sehr wenig Rücklauf. Aber egal. Ich habe es gerne gemacht. Wirklich. Nach wie vor ist das was ich mir gerne angucke, wenn es mir nicht gut geht.
Aber man könnte ja eigentlich, das mal zu einem Thema machen, fällt mir gerade ein. Also man könnte mal in einer der Folgen staffeln. Weil wir erzählen ja in Jokes eigentlich auch immer, was so vorher und nachher passiert. Und so eine Cameo-Anfrage, die missverstanden wird. Ja, wo man sich um die Airtime streitet oder so. Eigentlich könnte man das auch mal thematisieren.
Aber es ist ja wirklich, also es gibt ja genug Kolleginnen und Kollegen, wo du wüsstest, das Stichwort Airtime streiten, wo du weißt, da geht's dann darum, warte mal ganz kurz, er hat jetzt 3 Sätze mehr gehabt als ich, so läuft das hier aber nicht. Also es wäre ja nicht mal erfunden, sondern es ist ja die Realität.
Das stimmt. Ich hatte das mal in Italien, als ich Maria im Schmeckt's nicht drehte und Mann, der italienische Schauspieler, Lino Banfi, der den Schwiegervater spielte, der ist in Italien ein Topstar. Also der ist so bekannt wie hier Gottschalk oder so. Also den haben sie überall und die lieben den alle, weißt du, der Papa Lino. Und der hatte ein Wohnmobil, das habe ich noch nie gesehen. Das konnte man an den Seiten ausfahren und es war dann wirklich, weiß nicht, 25 Quadratmeter großes Wohnzimmer da auf einmal. Und das hatte aber nur er, weil er hat das einfach zur Bedingung gemacht, er kennt es nicht anders. Und dann musste die Produktion eben diesen fetten Trailer, dieses riesen Wohnmobil da zur Verfügung stellen. Und dann kam ein zweiter italienischer Schauspieler ans Set, der sich auch für sehr berühmt hielt. Und der ist wirklich dann mit dem Maßband das Wohnmobil vermessen. Ja, und der hatte fast so einen großen Auftritt wie du in Jerks. Also der ist einmal kurz durchs Bild gelaufen und hat gesagt, ich brauche auch so einen Trailer. Und dann mussten die dem so einen Trailer hinstellen, weil er sich weigerte, sonst zu drehen. Weil wenn Lino Banfi den hat, brauche ich den auch. Und dann ist er wirklich mit einem Zollstock oder Maßband da rum und hat diesen Trailer vermessen. Und das gibt's aber auch in Deutschland. Das habe ich oft gehört, dass es auch Schauspielkollegen gibt. Nee, oder? Aber ich habe mir oft überlegt, was steckt dahinter oder wann passiert da? Das ist, glaube ich, echt, wenn du tief in dir das Gefühl hast, ich kriege keine Anerkennung für meine Arbeit oder so, dann holst du sie dir irgendwann mit dem Maßband, die Anerkennung. Da
musst
du
irgendwann, sehr guter Satz. Sehr guter Satz. Ich hole mir die Anerkennung mit dem Maßband. Ach, gut.
Und renn dann rum.
Aber bizarr, das finde ich immer so. Also ich finde es wirklich dann teilweise schade, wenn man auch zu MTV-Zeiten, da hast du wahrscheinlich auch noch genug Geschichten, wenn man dann so wirklich auf vermeintliche Idole traf, wo man dachte so, oh Gott, heute habe ich die oder den in der Sendung. Und dann sitzt man da und stellt fest, wie unfassbar unsympathisch diese Person auf einmal sein kann.
Ja,
und
schade,
umgekehrt, ne? Aber auch.
Umgekehrt, umgekehrt was öfter bei mir.
Also Jennifer Lopez zum Beispiel, weiß ich noch, war so Zucker, dass ich ihr im Nachgang, weil sie wirklich mich gefragt hat, was ich abends noch machen wollen, also in der Pause, ich weiß nicht, ob das einfach ultra professionell von ihr war, um mir das Gefühl zu geben, hier ist alles cool.
Wirklich?
Damals gab's, die hat gesagt, was machst du heute Abend noch? Wir gehen mit mehreren Leuten essen. Willst du nicht dazukommen? Und dann meine ich so, voll gerne, ja, weil ich hatte sie dann irgendwie so im, die war damals doch mit wem war die zusammen, nicht Mark Ronson, Mark Anthony zusammen. Aha. Und der hatte sich gerade irgendwie, ist bekannt, hat sich irgendwie ein krasses Auto gekauft oder so, und dann habe ich sie in der Werbepause darauf angesprochen und meinte sie, oh really, you heard about that, so you're into cars? Und dann haben wir uns über Autos unterhalten, aber wie du dich sonst so mit Jungs so im Alter von 10 beim Quartett über Autos unterhältst, ne?
Ja. Und dann, aber da wusstest du ja auch nicht, dass du ein Schwissi fährst, oder?
Nee, aber das war wirklich ultra nett. Und jetzt kommt aber die Pointe der Story. Dann hat sie gesagt, ey, dann guck doch einfach, komm doch nach der Sendung zu mir in die Garderobe und dann checken wir, was wir heute Abend noch alle machen. Und das fand ich so unglaublich, dass ich total beflügelt durch dieses Interview geflogen bin und auch sie dann verabschiedet habe und so happy war. Und dann bin ich aber natürlich nach der Sendung, du kennst die Räumlichkeiten noch, dann links aus dem Studio raus, in diesen Garderobenraum rein. Und dann war sie aber nicht da. Ich habe so ganz höflich geklopft, hat keiner was gesagt, nochmal geklopft. habe die Tür so einen Spalt aufgemacht, war aber niemand drin, weil sie natürlich noch 20 andere Interviews dann im Haus hatte. Und dann habe ich ihr einfach nur einen handschriftlichen Zettel auf den Tisch gelegt. Hey Jennifer, it's me, Yoko, the host of TRL. You can call me anytime tonight und dann meine Handynummer. Was natürlich dazu geführt hat, dass sie irgendwann mit ihrem Tross in diesen Raum rein ist, ihre Sachen gepackt hat und gegangen ist. Und dann kam der Tross von Tar, also die quasi das Booking bei MTV gemacht haben, die den Raum aufgeräumt haben, und dann hatte ich einen Termin beim Chef und musste mich rechtfertigen, warum ich denn Jennifer Lopez noch einen Zettel mit meiner Nummer in den Raum gelegt hätte. Das wäre ja wohl das allerletzte, dass jetzt hier die Moderatoren anfangen, die Superstars anzugraben. Und ich so, ey Leute, sorry, aber wir hatten eine gute Unterhaltung über Autos von ihrem Mann und weiß ich nicht was. Und da war ich total beeindruckt. Und Robin damals, da war ich ein riesen Fan von musikalisch, die fand ich unglaublich. Und die war die wirklich selten eine so unsympathische Person getroffen wie diese. Und da fragst du dich dann auch, wie kann eigentlich diese Bandbreite von Jennifer Lopez, ja, Superstar, Zucker, hin zu Robin, Nischen-Elektro-Star, wenn du so willst, und wirklich Pain. Und da fragst du dich auch, warum? Es wäre doch einfach so viel leichter, wenn wir alle, ich meine, in der heutigen Zeit kann man die Frage sogar noch viel größer fassen, wenn wir alle cool miteinander wären. So, warum denn immer dieses Gegeneinander?
Aber diese Lopez-Geschichte, die ist ja deshalb so irre, weil wenn du dann zum Chef gehst oder zu wem auch immer und die sagen, Joko, du kannst doch nicht hier die Gäste angraben, und du sagst, nein, Jennifer Lopez wollte mich einladen
zum Essen. Die wollte mit mir essen gehen.
Wer glaubt dir das? Ne? Also ich meine, du bist so verloren, auf so verlorenem Posten dann in dem Moment, oder? Das würde man ja Jennifer Lopez jetzt erstmal nicht zutrauen,
dass sie sich bei mir verhört, niemals. Stimmt eigentlich die Story, jetzt fällt mir gerade MTV ein. Ich habe irgendwann mal die Geschichte gehört, dass du bei Unter Ulmen, die großartige Sendung, die du damals auf MTV gemacht hast, in Berlin, als einer der ersten, glaube ich, in Berlin für die Sendung warst und musstest dann immer deine Bänder in die Osterwaldstraße nach München schicken, weil da gab es damals ja noch Bänder. Und es gibt die mehr, dass du irgendwann mal gesagt hast, jetzt gucken wir mal, ob die sich das wirklich angucken.
Ja,
stimmt.
Das ist wirklich passiert. Und zwar hat mich das so geärgert. Wir hatten eine Live-Sendung und eine aufgezeichnete Sendung. Und wir haben eigentlich ja wirklich Narrenfreiheit gehabt und konnten machen, ähnlich wie ihr ja auch, haben gemacht, was wir wollten. Und irgendwann gab es eine neue, was war die denn? Die war nochmal unter, Elmar Gicklinger war ja der Programmdirektor, ne? Und dann gab es da drunter nochmal eine Bereichsleiterin Show oder eine ganz neue Position.
Ja.
Und die sagte, ja, dann möchte ich jetzt dann auch, wenn ihr aufzeichnet, die Bänder checken vorher. Also mir das mal angucken, was ihr da gemacht habt. Und das klang so nach Kontrolle und nach zur Not schneiden wir nochmal was. Und ich fand so absurd, weil ich dachte, wir senden live mittwochs, da kann niemand irgendwas ändern. Und nur weil das eine halt, es hatte irgendwelche Studiokapazitätsgründe, voraufgezeichnet ist, wollt ihr das checken? Also einmal vertraut ihr uns für live und einmal nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist eh nur so ein so eine Ansage, so ein Wichtig-Tu-Ding, wir schicken denen einfach leere VHS-Kassetten. Das war gar nicht so sehr die Frage, gucken, ob sie es wirklich angucken, sondern es war einfach eine Befehlsverweigerung. Also es war, okay, wir schicken euch Bänder, aber wir schicken euch nicht die Show. Aber wir lassen uns nicht jetzt plötzlich kontrollieren. So, es war ein bisschen bockig und ein bisschen pubertär auch, aber sie haben tatsächlich immer, wenn wir fragten, und angekommen, ja, gute Show. Wir erzählen, nee, alles super. Und wir haben wirklich über Wochen einfach leere Kassetten nach München geschickt. Und die haben immer so getan, als hätten sie die geguckt. Ja, albern auch. Das war auch nicht MTV. Also MTV war auch London und so weiter. Das war immer, wir machen hier, was wir wollen.
Du hast auch in London angefangen, ne? Entschuldigung.
Ja, London war warst du da auch mal dann in Holy Crescent, oder war das komplett da schon alles eingedeutscht?
Ich bin einmal da gewesen im Rahmen von irgendwelchen EMA-Vorbesprechungen, als sie dann in Liverpool damals waren, gab es dann irgendwie so ein riesen Meeting, aber ich bin nie quasi in den Studios als Person gewesen, sondern hatte dann da irgendwelche offiziellen Meetings, wo ich dann mit durfte.
Ah, ja, das war wirklich aufregend, weil das damals, ich war 17 oder 18.
Hast du denn da gelebt auch?
Ja, ich zog von zu Hause aus und nach London und hatte meine erste eigene Wohnung mitten in London und crazy, ich konnte nichts, ich konnte nicht Wäsche waschen, ich wusste gar nichts, ich war wirklich gerade von zu Hause weg und 18 und vor allem standst du dann neben deinen Idolen, das war ja dann so Karen Lilly, Pelly, Toby Amos, Eden und so weiter und die du alle, seit du 14 warst, in dein Wohnzimmer, in dein Kinderzimmer gelassen hast, der war gerade weg. Den habe ich leider nicht mehr gesehen. Aber alle anderen waren noch da. Vanessa Warwick von Headbangers Ball und wie sie alle heißen. Und die stehen plötzlich in so einem Maskenraum. Es gab so eine Sammelmaske für alle Moderatoren. Und man bekam so einen Einweisungskurs. Man musste sich selber schminken. Und alle stehen dann vor diesen Spiegeln und schminkten sich selbst. Und du stehst neben Carolyn Lillipelli und schminkst dich. Das war so absurd. Ich brauchte, glaube ich, ein halbes Jahr, um darauf klarzukommen. Und auch diese Interviews mit großen Stars, die waren, also weiß noch, Iggy Pop, der hatte mich dann so verarscht. Ja, aber ich habe auch so dumme Fragen, war so aufgeregt dann auf Englisch und dann so ein bisschen hat er sich beleidigt gefühlt, weil ich ihm sagte, ja, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, die er schon auf der Bühne steht.
Ja, die Klassiker, dann, ja, ja.
Ja, und das ist ja wahr, und damit habe ich eigentlich implizit gesagt, du bist ja ein unfassbar alter Sack. Und da war er so ein bisschen beleidigt und sagt, yeah, that's just because you are just a little guy on TV, the Roman Empire, that's a long time. Und so. Und dann dachte ich, oh shit, falsche Frage an Iggy Pop gestellt. Jetzt findet mich Iggy Pop doof. Das war eigentlich so meine erste Erfahrung mit Superstars.
Das finde ich auch mal schön zu hören, weil das ist ja tatsächlich, finde ich auch immer in Interviews so absurd. Man will ja immer die Liebe des Gegenübers, ne?
Ja.
Also
ja.
Oder? Das ist, man stellt ja keine, also ich wäre auch der weltschlechteste, glaube ich, Polit-Talker, weil ich würde immer wollen, dass egal wer, außer vielleicht gewisse Parteien, ich den Namen jetzt gar nicht nennen möchte, um denen überhaupt hier ein Forum zu geben, aber wo ich mir denken würde, egal wer da sitzen würde, ich hätte immer das Gefühl, aber wir sind doch Freunde, oder?
Ja, ja, das stimmt. Das ging mir auch so eine furchtbare Harmoniebedürftigkeit. Und ich weiß noch, ich sollte einmal Aerosmith live, da wurde ein Rock am Ring-Konzert übertragen und ich sollte live Aerosmith begleiten aus ihrem Wohnwagen zur Bühne. Ja. Vor ihrem Auftritt.
Ja.
Und die hatten natürlich auf alles Bock vor ihrem Auftritt, außer von einem Typen mit Brille, mit schlechtem Englisch, gefragt zu werden auf dem Weg zur Bühne. Und ich stand neben den beiden, neben Steven Tyler und wie heißt nochmal der Gitarrist?
Die sind beide aus wie Brüder. Ich bin ganz schlecht mit Namen.
Jedenfalls die beiden Aerosmith-Front-Typen und gehe mit denen zur Bühne und frag den Gitarristen, So, your gig is going to start now. How are you feeling? Und dann guckt er mich einfach nur so an im Gehen und sagt, how are you feeling? Und weil er die Frage so dumm fand, die war ja auch dumm. Aber was willst du denn? Und dann sagte ich, yeah, I'm looking forward to your gig. Und dann sagt er, well, yeah, cool. Und sie haben mich so abperlen lassen. Das war so fürchterlich. Und aber auch zu Recht, ich verstehe es ja. Ne? Gibt es irgendwelche Absprachen zwischen dem Management von Aerosmith und MTV? Und die sagen, ja, da wird euch ein Typ auf die Bühne begleiten. Das ist okay.
Ja, genau.
Und dann sagen die, ja, klar, aber die Band weiß davon nichts. Und dann stehst du da und kriegst das Schmollen ab. Och, und dann rufen dich Freunde an und sagen, ja, das sind ja jetzt keine Freunde von dir geworden, die Aerosmiths. Und so, ja,
ach, stimmt. Mann.
Ach Gott, ey. Das war aber, ich weiß auch nicht, irgendwann habe ich mal den Frontman von den Killers auch bei Rock am Ring, so von wegen so singen, ja, wir sind hier auf dem Festival, ihr seid die Headliner, so, ihr seid die krassesten Motherfucker, was geht denn da so girls-mäßig noch bei euch heute Abend? Das ist so richtig blöd. Und dann sagt er zu mir, ich bin Mormone. Und ohne, also zwei Sachen, A, wusste ich nichts mit dem Begriff anzufangen. Und B, dachte ich mir dann so, okay, das klang jetzt gerade nicht so, als wenn das irgendwie in irgendeine Richtung gut gefragt war von mir und wollte dann aber nicht locker lassen. Dann war er mir so, naja, aber auch ein Mormone kann ja mal. Und er so, nein, ich glaube, du weißt nicht, was ein Mormone ist. Und dann so, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Und er so, dann solltest du dich nicht mit mir darüber unterhalten. Und das würde ich auch, ich bin im Erdboden versunken. Ja. Das Interview, das habe ich dann auch immer so gehasst, weil da habe ich immer Markus hier, Kafka für wirklich gefeiert.
Ja.
Der konnte ja 10 Minuten über Bands referieren und ich habe immer live, weil ich aufgrund meiner Sprachgeschwindigkeit Informationen für, keine Ahnung, 3 Minuten kann ich in 30 Sekunden verballern und habe alles gesagt, was zu sagen war und dann habe ich aber noch 2,5 Minuten, wo ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Und das war so ein Interview, wo es die ganze Zeit hieß, so, ja, gleich kommen die und die auf die Bühne, kriegst ja dann aufs Ohr immer gesagt, so Joko, die sind noch nicht fertig da hinten, quatsch noch mal ein bisschen länger mit den Killers bitte. Und dann war es wirklich ich konnte dieses Gespräch einfach gar nicht mehr aufrecht halten, weil keiner mehr Interesse hatte. Zwei von denen hatten sich schon so auf die Brüstung rumgedreht und warteten auch darauf, dass welche Band auch immer vor ihnen das spielen wird. Und ich dachte auch so, es gab so viele unangenehme Situationen, wo man einfach komplett nicht, wo man auch im Nachgang nicht wüsste, wie hätte man die Situation retten sollen, aber nicht einmal Herr der Lage war. Es gab auch so viele, also es gibt immer so Interviews, da erinnert man sich gerne dran zurück, das sind so 5, 6. Aber ich glaube, die restlichen 294, die da sind, an die man sich nicht gerne zurückerinnert, da gibt's auch einen Grund für.
Ja, ja. Es gab mal bei MTV eine Phase, da haben sie plötzlich so schlechten Dance-Pop ins Programm genommen, der sonst nur auf Viva lief.
Es gab ja immer auch diese Blue Dabba Dee Dabba Dye.
Sowas, genau, ja. Genau. Diese und davon gab es ja irgendwann eine Zeit, wo die wie Pilze aus dem Boden wuchsen und man wusste auch die Namen nicht. Und dann war irgend so ein Festival, wo die alle auftraten und ich kannte die alle dann auch nicht mehr so. Und dann habe ich immer das hat's gesagt, so, hier stehe ich neben Jungs, stellt euch doch mal selber vor. Und die waren aber so gebrieft oder hatten die so Intus, sich selbst vorzustellen, ja, I'm DJ Make the Ficking Fuck und so, dass sie, das war für die voll okay. Und so bin ich durch diese Interviews immer gekommen. Dann stellt euch doch mal vor. Und das war die Zeit, wo es dann auch begann, wo man das Gefühl hatte, es macht keinen Spaß mehr. Jetzt ich interessiere mich null mehr. Also von Angst vor Steven Tyler und von Iggy Pop verarscht werden zu, hey, DJ Bubibuff, stell dich doch mal selber vor, war auch eine ganz schöne Reise.
Das weiß ich, aber wir hatten einen, das ist okay, das war noch bei Halligalli. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Aber da hieß es, weil so, Joko, und dann kommt ja das Spiel, wo die beiden Gäste kommen. Und ich war dann so, ja, also weißt du, immer so ein Briefing und man hört so halb zu, halb nicht zu. Und man denkt so, ey, ich habe jetzt hier gefühlt 100 Folgen von dieser Sendung gemacht. Ich werde ja wohl noch zwei Gäste da unten runter bitten dürfen, so. Und dann sehe ich auf meiner Karte, dass jetzt das Spiel kommt, und dann fällt mir ein, ich habe keine Ahnung, wer da kommt. Ich weiß nicht, wer die Gäste sind. Und, ja. Und dann sage ich so, und hier sind die beiden, mit denen wir das Spiel spielen. Und die Tür geht auf. Und Christian, ich schwöre dir, ich habe die angeguckt. Ich habe die noch nie gesehen vorher und wusste die nicht zuzuordnen. Und dann kamen die genau wie du. Und dann habe ich so gesagt, so, du spielst jetzt mit Klaas und du kommst in mein Team. Und Klaas guckte mich schon mit so einem Blick an. Das ist unfassbar unhöflich, Joko, was du machst. Du hast nicht einmal bisher deren Namen gesagt.
Und dann, ja, wieso macht Klaas denn nicht? Hat Klaas die dann
nee, vorgestellt? Dann hat er seinen Gast vorgestellt und hat dann die Karte zu mir rübergespielt. Meinte so, Joko, vielleicht noch kurz eine Vorstellung von deinem Gast, damit wir wissen, wer mit wem so. Wo ich dachte, du dumme Sau.
Wusste er das? Aber natürlich hat er das gemacht?
Und dann habe ich ihn mit so einem Blick angeguckt von mir so, nach der Sendung bringe ich dich um. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber vielleicht machst du es einfach kurz selber, weil ich neige immer dazu, dann irgendwie auch falsche Sachen zu sagen. Und dann war es dann, ich werde nicht sagen, wer es war, weil es ist, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ich glaube schon, aber es wäre mir umso unangenehmer, wenn ich jetzt noch sage, wer es gewesen ist.
Aber ist es auch so gesendet worden, oder habt ihr dann nochmal
neu? Es ist tatsächlich so gesendet worden. Es gab auch keine große Diskussion mit der Redaktion im Sinne von, Joko, da hast du dir aber einen Lapsus erlaubt, sondern es war eher so ein Winterscheid halt wieder in seinem Kopf irgendwie nicht bei der Sache gewesen. So.
Ist ja auch wahnsinnig dann, unterhaltsam am Ende. Also durch für den Gast, aber am Ende ist es natürlich
immer aber da bin ich wirklich gestorben, als die Tür aufging und ich dachte, fuck, wer sind die beiden? Und das ist dann so eine das kann ich sagen, sie kamen aus dem Hip-Hop-Bereich, so viel kann ich sagen.
Ja.
Aber
ja,
das gut. War jetzt nicht so meine Musik und auch gar nicht so diese ganzen neuen deutschen Hip-Hopper, die dann irgendwie überall aufploppten, wo ich dann irgendwie keinen Zugang zu hatte. Aber es war ein guter Moment, den ich aber trotzdem noch in Erinnerung habe als ein schweißtreibend. Ey. Ja, und was noch irgendwann gab's so einen Moment mit, wie heißt denn der Typ? Der hat bei How I Met Your Mother mitgespielt, aber nicht die...
Jason Siegel?
Ja, Jason Siegel, genau. Und der Jason, sehr gut, dass du sofort den getroffen hast, verrückt.
Ja, nur der Gitarrist von Aerosmith, das wird uns noch, da werden die Podcast-Hörer noch richtig, dass man den nicht drauf hat.
Ja. Ich
google den einfach jetzt. Ja, aber was hat Jason Siegel gemacht?
Jason Siegel, da gab es so einen Moment, und das war mir dann unfassbar unangenehm, da wollten wir was mit ihm machen und es war meine Aufgabe in dem Interview, ihm das zu erklären und dann hatte er aber nicht so richtig Bock und du hast auch gemerkt, okay, komm, das schneiden wir im Nachgang, ne? Und dann hat er wirklich in der Pause gesagt, that felt like, what's the name of the show? Like that Wetten, Das, where Tom Hanks was running around like a rabbit. Und ich dachte so, oh mein fucking Gott, nein. Und ich habe so gesagt, auf gar keinen Fall kann man das vergleichen. Bitte nein, ich wollte mich nicht wie Tom Hanks. Und dass der alleine die Story auf dem Schirm hatte.
Ja,
ne,
so dass er sie auf dem Schirm
deutsche,
hatte, Wahnsinn.
Wenn du ins deutsche Fernsehen gehst, da gibt's eine Sendung, die heißt Wetten, das, auf gar keinen Fall. Ne, da musst du dich als Hase verkleiden.
Das ist wie Tom Hanks, ja.
Genau, genau. Und dass der das in dem Moment mir hingelegt hat, als du wolltest mich gerade wie Tom Hanks als Hasen hier durchs Studio hüpfen lassen, das war mir so unangenehm. Da bin ich wirklich gestorben, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass der nicht erkannt hat, dass ich es gut meine mit ihm und diesen Moment da hervorzauberte. Ach Gott. Aber hast du herausgefunden, wie der heißt? Ja,
Joe Perry ist das natürlich. Der Gitarrist.
Joe Perry, klar.
Joe Perry,
der Vater von Katy Perry.
Ja, also es könnte sein. Er sieht jedenfalls, und Steven Tyler ist die Mutter. Die sehen sich wahnsinnig ähnlich, die beiden. Ach, das waren Zeiten bei MTV.
Oh, ich sag's dir. Christian, ich würde gerne noch eine abschließende Frage für ein Interview hier stellen.
Ja.
Was sind deine Pläne in der Zukunft?
Stell dich
was
doch erstmal selber vor.
Was kommt so von dir? Weil ich habe das Gefühl, es ist gerade ruhig.
Ja, ich habe jetzt im Schnitt gesessen die letzten
Monate. Siehst du wieder so zauselig aus?
Ja.
Das liebe ich ja. Wenn man irgendwann haben wir uns das letzte Mal auch getroffen, da kamst du gerade aus dem Schnitt. Und dann habe ich gesagt so, Mensch, du hast dich aber, und dann hast du gesagt, gehen lassen. Und ich so, ja, danke, dass du es gesagt hast. Und du hattest so richtig, du hattest ein 700-Tage-Bart, lange Haare.
Ja, den habe ich gestern abrasiert. Wahnsinnige Wolle, die darunter kam. Aber es ist wirklich so, dieses Schnitt, ich genieße das ja wahnsinnig, da zu versinken in diesem Schnitt. Und ich mache das wirklich gerne. Aber es ist wirklich lang, weil wir so viel Material drehen. Ich habe jetzt 8 Monate haben wir es hier rangeschnitten.
Krass.
Weil wir eben durch die Improvisation solche Berge an Material herstellen und das allein zu sichten dauert Wochen, ne? So, und deswegen geht das so lang. Aber jetzt bin ich fertig geworden und jetzt kommt das am Donnerstag raus auf Join.
Jetzt schon?
Ja, ist jetzt draußen. 10. Staffel. Quatsch, 5. Staffel.
Nee, 4. Nein, 4. Es fühlt sich an wie die 10. Staffel. Aber.
Ja, nee, 5. Staffel. Nee, Quatsch, 4.
Das, das war jetzt wirklich, ich habe so ins Blaue gefragt, weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Und dachte mir so, was du wohl so treibst. Hätte ja auch sein können, dass du in ganz anderen Sphären unterwegs bist. Ach, das ist ja mega.
Ja, wir sind jetzt fertig geworden. Und es ist wirklich eine andere Staffel geworden. Jetzt sehr viele sehr, sehr bitterschwarze, bittertraurige Töne auch drin. Und kommt jetzt, ich weiß nicht, wann hören wir, was haben wir denn heute für einen Tag?
Heute ist Montag, wir sind immer offen und ehrlich mit unseren Hörerinnen und Hörern. Wir werden wahrscheinlich morgen dann schon releasen. Also das heißt,
ist ja jetzt Donnerstag. Also dann ist ja jetzt der Release Dienstag. Und Donnerstag ist ja der 26. August, da kommt's raus auf Join.
Ach, das ist ja super. Und alle auf einen Schlag oder?
Jede Woche zwei. Mann. Jede Woche zwei. Ja, ich war auch, muss ich sagen, in all den Besprechungen. Siehst du, das sind diese, wo wir eingangs, da schließt sich der Kreis wieder, wo man die Grabenkämpfe hat. Und den Kampf habe ich verloren. Ich habe den Kampf verloren, alle 10 gleichzeitig online zu stellen. Aber ich verstehe auch die Argumente, die dafür sprechen, jede Woche zwei Folgen. So.
Ja, voll, aber das ist immer so, ich finde gerade bei Jerks macht mich das dann immer rasend, weil man halt wissen will, wie geht diese Geschichte, also wirklich, weil man, was du auch beschreibst, man ist ja dann so tief mittlerweile mit diesen Charakteren verhaftet, dass man ja auch Fari in der letzten Staffel, ne? Also, aber das wird auch erklären, weil ich habe gestern gesehen, Fari hat gestern irgendwie ein Arschgif gepostet. Und ich dachte mir so, Fari hat was gepostet, da wird wahrscheinlich demnächst was kommen. Er fängt schon mal wieder an, den Traffic hochzufahren.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich glaube, es liegt daran, wir sehen zum ersten Mal, nachdem ich ja schon bereits in der ersten Staffel damit begonnen hatte, wir sehen zum ersten Mal Faris Podex entblößt in Jerks. Also zum ersten Mal sehen wir Fari Yardim, wie der Herrgott ihn schuf von hinten. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Also
wie viel Überzeugungsarbeit hat das gebraucht? Oder war das?
Ich glaube wirklich, ich musste gar nicht so viel sein, aber ich glaube, es hat an Fari genagt, dass das was war, dass ich mich traute und er noch nicht. So. Und ich glaube wirklich, dass es damit zu tun hat, dass er dachte, okay, scheiße, jetzt muss ich auch meinen Arsch zeigen. Fuck. Er hat's auch gemacht, ich kann jetzt nicht kneifen. So. Und deswegen sehen wir jetzt seinen Pushi, seinen Gold-Pushi, den wir jetzt am Donnerstag. Nee, Donnerstag noch nicht, das sind erst die ersten beiden Folgen, aber doch. Nee, die Woche drauf.
Also verrat's nicht. Egal. Mega. Da freue ich mich riesig drauf, wirklich.
Ist schon Donnerstag. Fällt's gerade ein. Donnerstag, die zweite Folge. Da sehen wir Faris Pushi.
Wirklich, das muss ich jetzt noch. Das klingt so ein bisschen Fanboy-mäßig, aber das habe ich bis jetzt dann zurückgehalten. Aber dass du diese Serie in der Konstellation mit diesen Menschen an den Start gebracht hast, dafür bin ich dir unendlich dankbar, wirklich.
Das freut mich, ja.
Das ist wirklich so gutes, anderes, feinstes Entertainment. Und auch, dass du diese Freiheit von, ihr improvisiert da, und ich glaube, Arbeitstage enden um 18 Uhr, da rennst du bei mir auch offene Türen ein. Also wie viel du da so an einfach so, das machen wir jetzt einfach mal so, und dass das dann funktioniert, dafür schätze ich dich so sehr, und ich hätte fast das Wort ich liebe dich benutzt, aber ich wollte dich jetzt nicht in so eine komische Situation bringen.
Freue mich doch.
Nein, du freust dich, das freut mich auch, aber das meine ich ganz ehrlich, ey, das ist so unfassbar, was ihr da jedes Mal in jeder Staffel abliefert. Ich bin da der größte Junkie und bin wirklich, jetzt klingt's fast so ein bisschen, und ich versuche die ganze Zeit, so, kennst du das, wenn du klar machen willst, ich wusste es wirklich nicht, dass es Donnerstag kommt, und jetzt klingt's fast so wie so ein Promo-Talk. Und wir so, ja, schön, dass du da warst. Und am Ende sagen wir nochmal ganz kurz, wann dein Buch erscheint. So, das sind genau. Null so gemeint gewesen. Umso überraschter bin ich. Oder vielleicht hätte ich mich einfach nur nochmal besser vorbereiten müssen. Aber das Schöne ist ja hier auch, man kann sich nicht vorbereiten. Ich weiß ja nie, wer kommt. Und deswegen freut es mich aber umso mehr, dass ich etwas habe, ab Donnerstag weg. Also weg, wie nennt man das? Bingen kann ich es ja dann nicht, aber zwei Folgen.
Ja, zwei Folgen kannst du schon mal bingen. Kannst auch warten, kannst auch 5 Wochen warten, bis alle 10 da sind. Kannst 5 Wochen warten, dann sind alle 10 da.
Ne, das halte ich nicht aus.
Alle.
Da reden ja dann
aber ich würde das, ehrlich gesagt, das ist meine Empfehlung wäre das. Ich glaube, dass die Staffel macht jetzt echt Spaß, wenn man die eine Nacht lang hintereinander wegguckt, weil die wirklich Wendungen nimmt, die du nicht gerechnet hast und so. Das, ich würde jetzt, auch wenn Join das wahrscheinlich anders sieht, aber ich würde jetzt 5 Wochen warten und dann würde ich mir alle 10 am Stück angucken.
Ah, okay. Dann versuche ich es hinzukriegen, aber das bedarf natürlich dann auch einem, also alle, die mich kennen und das jetzt hören, stillschweigen. Wenn wir uns sehen, wir reden nicht
über Join. Spoilern.
Das ist ja das, was man nicht wissen will.
Nee. Diesmal gäbe es auch echt viel zu spoilern. Also diesmal darf man wirklich nichts sagen. Ich lösche auch immer jeden, der, auch wenn es gut gemeint ist, so bei Instagram oder so schreibt, hey, die und die Nummer war ja lustig. Nein, nicht sagen.
Spoiler. Ja, genau, das will man immer nicht. Ich hatte tatsächlich aber so einen Moment im Italienurlaub. Ich habe Ihnen letzte Woche im Podcast erzählt. Ich hatte eine Hodentorsion und dann können wir danach auch Punkt machen.
Wirklich? Wie ist die passiert?
Ich habe 1,5 Stunden in einer Videokonferenz gelegen und hatte die Beine so längs übereinander geschlagen und den Sack hinten. Und beim Aufstehen habe ich quasi mit meinen Oberschenkeln dem Ei einen Twist gegeben, wie als wenn das so ein Effekt kriegen sollte. Genau. Und dann war aber
das
so der Moment.
Das tat weh, oder?
Das tat sehr weh. Ja, das war so schlimm, dass ich nach einer 3/4 Stunde auf dem Bett lag und nicht wusste, wie ich mich bewegen soll. Dann meinen Arzt in Berlin angerufen habe, der sich dann bemüht hat, ferndiagnosemäßig zu sagen, Joko, das kann eigentlich nicht sein, aber du glaubst, du hast eine Hodentorsion. Du musst sofort ins Krankenhaus. Und
das ist ja, wenn ich das recht erinnere, die Verdrehung. Also linker Hoden sitzt plötzlich rechts und rechts sitzt links, ne?
Das ist ein Hoden, der sich dreht. Also du drehst.
Ach so, der dreht sich in sich.
Der dreht sich in sich. So habe ich zumindest verstanden.
Ja.
So habe ich es verstanden. Aber auf jeden Fall, er hat sich dann auch noch Gott sei Dank von alleine zurückgedreht, weil das ist dann wiederum das sehr Schmerzhafte, was dann irgendwie sonst der Arzt vornehmen müsste. Aber es gab wirklich die Situation, dass die Krankenschwestern, nachdem der Typ in Italien, der unser Haus quasi so als Hausmeister betreut hat, der hat mich ins Krankenhaus gefahren, weil ich einen Translator brauchte, der dann da irgendwie auch auf Italienisch mit den Ärzten kommuniziert. Nachdem der den Krankenschwestern erzählt hat, wer ich bin und mein Instagram-Profil gezeigt hat, haben die mit mir, während ich da quasi auf dieser Liege lag, mit unten noch die Eier mit dem Gel eingeschmiert, hier Ultraschall zu nehmen, haben die Fotos mit mir gemacht und haben mir dann gezeigt, wie ihr Instagram-Profil ist und dass sie mir jetzt folgen und dass sie das Foto gerne posten würden. Und ich dachte, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, so, das ist wie in einer Folge Jerks. Das sind so Momente, wo du denkst, das kannst du dir nicht ausdenken und das glaubt dir kein Mensch, aber es ist wirklich passiert.
Ja, oh Gott. Oh Gott. Aber es tut's noch weh? Ist alles wieder gut?
Man hat wohl 4 Wochen was davon. Ich bin jetzt die kommende Woche in Berlin und werde dann auch meinen Urologen einmal sehen, damit er sich's anguckt, um dann auch sicher zu sein, dass der Arzt da keinen Scheiß gebaut hat. Auch wenn das jetzt so sehr, ne, man ist in Italien auf dem Land und natürlich baut der Arzt da Scheiße, aber das ist einfach so dieses Gefühl von, man konnte nicht einmal mit dem Arzt in einer Sprache sich unterhalten, die man beide sprechen. Würde ich gerne einmal mit meinem Arzt dann nochmal drüber gehen im wahrsten Sinne.
Aber dass du überhaupt das aushältst, ich wäre natürlich sofort als jemand, der auch sehr ängstlich ist in diesen Fragen, sofort nach Deutschland, also
glaub mir, du hast solche Schmerzen.
Oder nach Rom oder so.
Du hast solche Schmerzen, es war nicht dran zu denken, auch nur irgendwie. Also die Autofahrt ins Krankenhaus, das war 1/4 Stunde, die war so hart, dass ich, also ich habe auch mit dem Gedanken, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt. Ich habe diese ADAC-Versicherung, die dich auch ausfliegt im Ernstfall. Ja. Aber ich habe mich nicht getraut, bei der Hotline anzurufen zu sagen, so, entschuldigen Sie, ich habe mir den Hoden verdreht, können Sie mich abholen? Fällt das unter Rückreise? Weil ich mir nicht vorstellen konnte dann, weil ich hätte safe fliegen müssen, so, wir sind mit dem Auto runtergefahren.
Ein Hubschrauber
aber oder sowas, das war unvorstellbar für mich, mich ins Auto zu setzen, aber 10 Tage im Bett liegen und dann am Ende nochmal dahin kommen. Aber wurscht, alles, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte einen Moment, wo ich wirklich auch für mich dachte, das ist ein Jerks-Moment und ich finde, das habt ihr mit dieser Serie total hinbekommen. Es gibt so absurde Momente im Leben, wo man denkt, das ist ein Jerks-Moment und das finde ich krass, dass eine Serie das kann, dass man das mit so einer, also die Bizarrheit, ist das richtige Wort, oder die Bizarreness des Momentes, man sofort auf diese Serie umlegt und denkt sich so, das kann eigentlich nur in so einer Serie passieren, das passiert ja nicht im echten Leben.
Ja, das ist schön, dass wir das mit Jerks geschafft haben, wann immer jemand in einer Situation ist, wo es ihm richtig scheiße geht, dann denkt er, das ist wie diese Serie.
Genau. Ach Mann, Christian, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber mein Tag ist pickepacke voll. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, nachdem du vor allem letzte Woche aufgrund von Krankheit nicht konntest. Freut's mich zu hören, dass es dir besser geht, auch wenn du anfänglich versucht hast, mit dem Telefon hier reinzukommen und das nicht so gut funktioniert hat. Bin ich froh, dass du den Weg gefunden hast und wir damit zueinander.
Hat mich total gefreut, Joko. Vielen Dank, Sam, dass ich da heute dein Ü-Gast sein durfte. Und ja, bis die Tage, ne?
Bis die Tage, Christian. Lass es dir gut gehen.
Du auch, Joko. Mach's
Grüße
gut.
Zu Hause. Tschüss.
Du auch. Tschüss. Danke, und gute Besserung für den
Hodern. Danke.
Tschüss. Ciao.
Diese Folge wurde dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. 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 Zum sehr